Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir brauchen dringend eine vereinigte Linke, die ihre Kräfte nutzt, um eine echte große Utopie zu erkämpfen. Das schreibt der Lyriker, Essayist, Romancier und Übersetzer Arthur Becker in seinem gerade erschienenen Essay Links, Ende und Anfang einer Utopie. Einen schönen guten Tag, Arthur Becker. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Was bedeutet es denn eigentlich, wenn wir heute von links sprechen?
So vieles und so gar nichts, dass ich mir auch, bevor ich das Buch anfing zu schreiben, ganz zufällig letztendlich, mir schon so viele Gedanken gemacht habe und meine Freunde, nicht nur Kollegen aus der Literaturbranche, damit beworfen habe, schon eben die Gedanken gemacht habe, dass man eigentlich dringend definieren müsste, mit aller Vorsicht nach der Methode von Adorno, also Vorsicht umgehend mit Begriffen, warum das so schwierig sei, heute die Linke zu definieren. Und dann war das für mich so essayistisch.
Sie sprachen schon gerade von den Begriffen. Ich frage mich überhaupt, ob wir heute die richtige Sprache haben, wenn wir über rechts, links, liberal, konservativ, sozialistisch etc. sprechen. Stimmen die Parameter, die man einst mit diesen Zuschreibungen gemeint hat, überhaupt noch?
Nein, sie stimmen seit Jahren nicht mehr, was quasi nicht nur zur Krise der Linken, sondern insgesamt der Krise bei den Wählern geführt hat. Das heißt, sie wählen ja nicht umsonst in verschiedenste Richtungen oder auch wenn sie, wie das die Wahlen in Frankreich gezeigt haben, die Linke komplett Macron gewählt hat, um quasi das kleinere Übel zu wählen. Also nicht zuzulassen, dass Marie Le Pen an die Macht kommt. So betrifft ja die Krise der Begriffe ja nicht nur die Linke, sondern eben alle Begriffe wie die Sozialdemokratie und. Deshalb haben auch Identitätsbewegungen solch eine große Konjunktur, die man, bevor man sie kritisiert, muss man verstehen, wo ihre Wurzeln sind.
In einer Welt, in der die Gegensätze, die Ambiguitäten einem förmlich ins Gesicht springen, der man eigentlich gar nicht richtig leben kann, sprich in unseren Gesellschaften immer auf Kosten anderer lebt, Ressourcen übermäßig verschleudert. Wie sehr kann da eine linke Einstellung auch praktisch gelebt werden?
Sie kann alles machen, sie darf bloß nicht populistisch werden. Diesen populistischen Einsatz kann ich überhaupt nicht begreifen, auch wenn er wie von Chantal Mouffe zum Beispiel und von anderen westlichen Soziologen oder Philosophen sehr klug argumentativ vorgestellt wird, aber nicht im Namen des Populismus, weil der Populismus natürlich ein gewaltiges Instrument ist. Das wissen wir doch vollkommen aus dem 20. Jahrhundert. Nichts anderes betreibt jetzt auch Putin in Russland. Aber alles andere geht, alles andere ist möglich. Allerdings muss die Linke, ob sie will oder nicht, das ist so wie bei den Katholiken, man muss seine Fundamente sehr gut kennen. Und da gibt es wunderbare Kräfte und Energien, die heute gar nicht mehr benutzt werden. Aus welchen Gründen auch immer, versuche ich natürlich auch in meinem Buch ein bisschen zu erklären. Aber so, wenn man sie nicht mehr benutzt, das, was erarbeitet worden ist im 19. Jahrhundert über Hegel, Marx bis hin zu den Post-Neo-Marxisten, also weitergehend zu Adorno und Kowakowski und Baumann, dann ist man auch in dem Sinne nur eine politische Kraft, aber ohne Vision, ohne Utopien und ohne dialektisches, kritisches Denken.
All diese Denker kommen in Ihrem Buch vor. Sie schreiben unter anderem, linke Kräfte müssen zu den Wurzeln zurück und wieder über so etwas wie Utopien nachdenken, die Utopie wieder entdecken. Warum und was versprechen Sie sich davon?
Die Linke hat eigentlich ein unheimliches Glück, wenn man so will, weil wir wissen ja, wie das im Parlament entstanden ist, wo links und rechts im 19. Jahrhundert saß, wie diese Begriffe entstanden sind, rein historisch, kulturgeschichtlich. Wir kennen das aus dem deutschen, englischen Parlament und sind ja gewisse Zufälle gewesen, dass sie hätten auch rechts sitzen können, aber es war halt anders. Aber sie hatte deshalb ein unheimliches Glück, weil sie letztendlich zwei Parolen hat, die Freiheit, Gerechtigkeit, als, nennen wir das als einen Begriff, handeln. Und in dem Zusammenhang hat man solche hohen Ideale und will man sie auch richtig verfolgen, braucht man visionäres Denken. Und ohne Utopien geht das überhaupt gar nicht. Und speziell heute, in unserer Zeit, ja so viel von Realpolitik, auch im Kontext zum Beispiel der Kritik quasi Russlands oder der Ukraine. Es ist sehr schön zu sehen, auch an verschiedenen Appellen und Briefen, wie realpolitisch immer wieder Intellektuelle oder Politiker versuchen zu denken, aber eben nicht mehr utopisch, nicht mehr visionär. Da steht sich die Menschheit meiner Meinung nach auch psychologisch selbst im Wege, denn Gerade Utopien haben uns oft wirklich die Haut gerettet und haben neue Zukünfte gezeigt und auch neue Möglichkeiten. Der jüdische Aufstand in Warschau 1943, dann der Warschauer Aufstand, also der polnische ein Jahr später 1944, weil beide Gruppierungen, die einander auch unterstützt haben, keine Chance hatten. Es war eine Utopie, aber es war auch eine Vision. Es war sozusagen Beweis dafür, dass der menschliche Geist sich nicht terrorisieren lassen wird, auch nicht von solchen faschistischen Regimen. Und da sage ich ganz klar, der Mensch ist mehr als nur das, was er zu sein scheint. Und in dem Kontext muss man auch die Utopien sehen, weil sie natürlich auch zwischen Irrationalen und Rationalen quasi sich bewegen. Und die Überbetonung sowohl des Irrationalen oder des Rationalen hat uns nie gut getan.
Was bedeutet es heute, links zu sein? Und wie kann dieses linke Denken heute überhaupt funktionieren? Darüber spreche ich mit dem Publizisten und Lyriker Arthur Becker. Darüber schreibt er in seinem neuesten Essay. Arthur Becker, Sie schreiben unter anderem, die größte Kraft der Linken liegt in ihrem Denken der Utopie, das in sich dialektisch sein muss. Und was genau ist mit dieser Aussage gemeint? Wie und warum kommt hier die Dialektik überhaupt mit ins Spiel?
Wir fragen uns schon seit gut 30 Jahren, inwiefern überhaupt noch die kritische Theorie der Frankfurter Schule und auf der anderen Seite, die Zuhörer werden sich erinnern, auch dann später die späten Poststrukturalisten aus Frankreich, die auch eine hohe Konjunktur in den 80ern, 90ern noch hatten, inwieweit das noch heute aktuell sei. Bei Adorno kann man sagen, Adorno erlebt ja schon eine Wiedergeburt, aber nicht im Kontext seltsamerweise der Kritik der Linken oder im Kontext der Dialektik, sondern eher im Kontext des kritischen Denkens oder Nachdenkens über die Identitätsbewegungen, was sehr schön von Eribon oder Fukuyama in den letzten Texten, Interviews oder auch ihren Büchern immer wieder bearbeitet wird. Und das hat mich ein bisschen gewundert, weil im Prinzip habe ich mich gefragt, warum müht sich diese Linke, die westliche Linke vor allen Dingen, so sehr ab? Hat sie doch eigentlich wunderbare Instrumente, die keine andere, bleiben wir nur bei Politik, keine andere politische Kraft hat. Und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man viel zu sehr klischeehaft über das 19. und 20. Jahrhundert, aber im Kontext eben der Ideengeschichte denkt. Und da stehen mir wirklich oft die Haare zu Berge, wie man einen Marx oder Hegel immer wieder auf Historizismus oder auf den gescheiterten, institutionalisierten Sozialismus reduziert. Und warum schaut man sich eben die Grundideen nicht an? Und diese sind wunderbar. Die kritische Theorie, eine Weiterentwicklung der hegelischen Dialektik und dann über Marx und dann über natürlich Lukács und Gramsci weitergehend. Das sind sehr gute Waffen, politische Waffen vor allen Dingen, da man nicht nur sich selbst, seine eigene Macht und die andere Welt nach dieser Methode in Frage stellen muss, sondern auch eine sogenannte Utopie, die man sich erdenkt. Und dieses Permanente sozusagen, was Adorno gefordert hat, Philosophieren entsteht live, also in dem Moment, wo man halt philosophiert. Diese permanente Überprüfung ist heute sehr moralistisch und ethisch geworden, aber hat wenig mit der Ideengeschichte zu tun. Und das ist sehr bezeichnend, finde ich.
Sie selbst sind 1968 in Polen geboren, dort aufgewachsen, haben also eine Staatsideologie erlebt, die sich sozialistisch nannte, eine politisch linke Idee als Staatsform, die für Sie allerdings nie glaubhaft war. 1985 sind Sie dann nach Westdeutschland gekommen und haben sich doch sehr, ich sag mal, gewundert über die Linke in der alten Bundesrepublik. Und das beschreiben Sie auch sehr eindrücklich in Ihrem Buch. Sie plädieren also für ein kritisches Denken, die Wirklichkeit in Frage stellendes Denken. Was genau könnte sich eine linke Utopie orientieren? Entlang welcher Utopie heißt für Sie das andere Denken, die Wirklichkeit dialektisch betrachten? Was bedeutet das konkret? Können Sie uns ein paar Beispiele dafür geben?
Ganz genau. Sie muss, auch wenn das eben auf den ersten Blick so sich anhören wird, der Mann ist wahnsinnig, er denke halt utopisch, das werde niemals passieren. Sie muss diesen Wirkungsbereich, für den alle anderen Parteien, selbst so rechtskonservative, populistische wie die AfD, meinen zuständig zu sein, geschweige denn die christlichen Parteien, die sich für liberal halten oder die Sozialdemokraten, sie muss raus aus diesem Korsett. Sie muss Dinge denken und wagen, die sie immer ausgezeichnet haben, nämlich das, was nicht möglich sei, was visionär ist. Das ist, sprechen wir jetzt bitte nicht über die Gewalt. Dazu gab es vieles auch von Walter Benjamin zur Kritik der Gewalt. Und sprechen wir jetzt nur über Visionen und Utopien. Und konkret braucht man sich nur die Französische Revolution anzuschauen, was da sozusagen erdacht worden und durchgeführt worden ist, wovon wir heute profitieren. Also wir sprechen hier natürlich auch von Rechten für Kinder und Frauen. So müsste die heutige Linke zum Beispiel raus aus diesem normalen Kontext, dass sie Identitätsbewegung verteidigt, sozial schwache Menschen aus dem Prekariat verteidigt. Sie müsste einfach Ideen und Visionen haben, die scheinbar nicht möglich sind. Und da kann man schon in dem Kontext drüber sprechen, warum ist das so schwierig, bei sehr wohlhabenden Menschen, den Reichsten dieser Welt, Steuern einzutreiben. Da muss man eine Vision des Geldes entwickeln, die heute noch gar nicht möglich ist. Aber das muss man halt eben wagen, das muss man zur Sprache bringen und das muss man verteidigen und nicht sozusagen im Kontext der gegebenen Situationssystems sich bewegen. Das wird dann nie funktionieren. Fakt ist aber, dass nach wie vor das Kapital regiert. Marktwirtschaft hin, Marktwirtschaft her, da braucht man sich nur mit Menschen, die von Ökonomie Ahnung haben. Es hat sich nichts geändert.
Riskiert man nicht, als naiv abgestempelt zu werden, wenn man anfängt, utopisch zu denken? Utopien sind irgendwie außer Mode geraten. Also wenn man jetzt sagt, den ewigen Frieden, Gleichheit, Gerechtigkeit und Wohlstand für alle, ist das nicht irgendwie ein bisschen naiv? Sie sagten es gerade, Sie schauen sich in Frankfurt am Main um und sehen vor allem das Kapital.
Das ist sehr naiv im Kontext, aber des kurzen Denkens, speziell jetzt, sagen wir mal, unserer Epoche, unseres Zeitgeistes. Aber die Linke hat normalerweise in viel längeren Zeiträumen gedacht, weil sie eben sich auseinandergesetzt hat mit der Rolle der Geschichte. Und gerade jetzt oder in unserem Zeitgeist gibt es ja doch etwas sehr Neues, dass wir gemerkt haben, wir müssen was ändern, nicht nur an dem Klimaschutz oder an unserem politischen und wirtschaftlichen System, sondern an unserem Denken, weil wir gezwungen sind, für mehrere Generationen zu denken. Also nicht nur für die Generationen, die im 21. Jahrhundert kommen, sondern auch später, weil wir eben so einen Punkt erreicht haben, wo wir viele rote Linien überschreiten. Und da sind Utopien notwendig. Es geht ja darum, dass quasi die Linke, zumindest als eine Ideengeschichte, sich wieder in dieser Ideengeschichte wiederfinden muss. Und das gelingt ihr sehr, sehr schwierig. Das ist egal, ob wir jetzt von Ost- oder Westeuropa sprechen. Im Spüren diesen Geist der Erneuerung und des Mutes, etwas zu wagen, wo man dann sofort aufschreit und sagt, das ist völlig utopisch.
Erneuerung und Mut, das ist ein Plädoyer, das sich findet in dem neuen Essay von Arthur Becker, Links, Ende und Anfang einer Utopie. Und dieser Essay ist gerade im Westend Verlag erschienen, 144 Seiten, 16 Euro. Arthur Becker, danke für das Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur.
Frau Kupferwerk, ich bedanke mich.